Thomas, wollen Sie? Wann haben Sie das letzte Mal einen Ball in den Händen oder am Fuß gehabt?
Ich brauche noch Fußballschuhe dazu, dass der Ball alleine reicht.
Sie können doch bestimmt sowas, ne, jonglieren oder irgendwas.
Hat alles nachgelassen.
Oh, ehrlich. Ja, dafür haben Sie jetzt Rücken.
Ich habe Rückenschmerzen. Ernsthaft? Ich spiele ab und zu noch, aber ich bin in einem Stadium, wo ich nur noch mit kleinen Kindern spiele, weil ich mit Erwachsenen nicht mehr konkurrieren kann.
Um Konkurrenz geht es ja nicht, aber die finden das bestimmt super, mit so einem Profi oder
die
Ex-Profi
erwarten,
zu spielen.
Die
ja, das stimmt, die liegt genau da oben. Wir sind in der Kabine nachher noch ein bisschen länger, haben wirklich spannende Themen mit Ihnen. Ex-Profi-Fußballer Thomas Hitzlsperger, jetzt bei das.
Herzlich willkommen bei das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. 10 Jahre genau ist es her, da machte ein Fußballprofi einen historischen und mutigen Schritt. Er outete sich als homosexuell. Jetzt hat er seine Lebensgeschichte, die in der bayerischen Provinz begann, in die Nationalmannschaft führte und ihn zu einem engagierten Kämpfer für Vielfalt und Toleranz werden ließ, aufgeschrieben. Wir reden drüber. Herzlich willkommen, Thomas Hitzlsperger. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke schön.
Premiere bei uns. Statt rote Karte, rotes Sofa, wie fühlt es sich an?
Fühlt sich gut an.
Ja?
Ja, ich darf nur nicht zu lange sitzen.
Sonst
kommt der Rücken und meldet sich.
Ah, das ist so bei den all diesen Leistungssportlern. Na, irgendwann tut es weh.
Ja, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe ja früh aufgehört, Fußball zu spielen und dachte mir, das hilft mir auch im nächsten Karriereschritt oder im Leben danach, dass ich gesund bleibe. Und jetzt, kurz nach 40, ging es los.
Wo man nicht mehr damit rechnet. Heute ist ja, oder gestern war ein spannender Tag, weil Julian Nagelsmann, Bundestrainer der Nationalmannschaft, den Kader, die Spieleraufstellung veröffentlicht hat. Was sagen Sie?
Interessant, neuer Ansatz. Viele Debütanten dabei, Spieler, die noch keine Erfahrung haben. Aber sie haben in dieser Bundesliga-Saison einfach überzeugt. Und das ist einfach jetzt nochmal vor 2 wichtigen Testspielen auch eine mutige Entscheidung. Und dann wird man sehen, wie sie gegen Niederlande und Frankreich abschneiden. Aber ich glaube, er will einfach nichts unversucht lassen, weil er spürt diese EM im eigenen Land. Steht so viel auf dem Spiel und er will sich nichts nachsagen lassen.
Ja. Nagelsmann sagt ja auch, Leistung zählt und nicht frühere Verdienste. Sie haben das Leistungszentrum in Stuttgart, Ihrem früheren Verein, geleitet. Da sind ja jetzt bei den jungen Spielern 4 Stuttgarter dabei. Kennen Sie die?
Ich kenne 2 davon, Chris Führich und Waldemar Anton, mit denen hatte ich noch zu tun. Nicht im NLZ, aber dann bei der Profimannschaft. Freut mich ungemein, der VfB spielt eine hervorragende Saison. Für die beiden freut es mich, aber auch Dennis Undaff und Maxi Mittelstädt, die dazugekommen sind, weil sie maßgeblich beteiligt sind daran, dass der VfB jetzt auf Platz 3 steht.
Und sind Sie optimistisch für die Europameisterschaft, fürs deutsche Team?
Ich wünsche mir eine gute Stimmung, die sich überträgt auf die Mannschaft, weil die Mannschaft, was die Leistungsfähigkeit angeht, nicht zu den Besten momentan zählt. Mhm. Aber es ist ein Heimvorteil und den müssen sie ausspielen. Und ich glaube auch, Julian Nagelsmann wollte klar machen, es geht hier um Leistung. Das Leistungsprinzip zählt. Und da hoffe ich doch sehr. Ich bin auch Fan. Auch wenn ich Experte bin und in einer gewissen Weise neutral, bin ich aber auch Fan und wünsche mir eine super deutsche Mannschaft.
Ja, Sie sind ja auch EM-Botschafter. Also wir drücken natürlich alle die Daumen. Und wie Sie sagen, wenn es im eigenen Land stattfindet, ist man noch mal ganz anders am Mitfiebern. Handball ist, glaube ich, neben oder außer Fußball so der populärste Sport in Deutschland. Gucken Sie Handballspiele oder überhaupt andere Sportarten?
Ganz wenig, weil es gibt so viel Fußball zu sehen und das ist mein Hauptjob. Ich kann Bundesliga schauen, Zweite Liga, Premier League, Jugendfußball. Es hört nicht auf und da muss ich mir die Zeit auch so einteilen. Und ich kriege mit, wenn die Handballer gut sind oder die Basketballer mal einen Titel holen, aber im Detail bin ich nicht dabei.
Gehen Sie denn selbst noch ins Stadion ab und an?
Mache ich auch.
Auch wenn Sie nicht berichten und kommentieren, sondern einfach nur so als Fan?
Oh, das ist eher selten der Fall. Weil sollte mal ein Nachmittag da sein, wo ich frei habe, dann will ich nicht auch noch in ein Fußballstadion gehen und sagen, jetzt einfach mal mich entspannen beim Schauen. Es ist nur in professioneller Hinsicht, gehe ich ins Stadion, aber nicht zum Zeitvertreib, weil dann ist mal Zeit für Familie.
Und Sie haben ja auch wahrlich schon genug in Fußballstadien Zeit verbracht. Das ist auch eine sehr besondere Karriere, die Sie gemacht haben. Darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt müssen wir über das sprechen, über das alle reden, nämlich die Trikots der Fußballnationalmannschaft jetzt bei der Europameisterschaft. Die sind ja jetzt gezeigt worden. Wir gucken mal drauf. Wie gefällt Ihnen denn das Trikot? Das ist ja das, was bei den Auswärtsspielen gespielt wird, getragen wird.
Muss ich eine Meinung dazu haben? Kann ich mir alles
sagen? Sie können auch einen sagen, es gefällt Ihnen.
Es ist mir eigentlich egal. Es ist mir wirklich so, ich habe keine Meinung dazu. Ich habe jetzt davon mitbekommen, aber irgendwie habe ich keine Meinung.
Nee, ist es denn für Sie? Wir können ja gerade mal das Trikot zeigen.
Wenn ich gespielt habe, dann ging es jetzt mehr darum, so die Beschaffenheit von dem Trikot. Manchmal, wenn man auch schwitzt, wie saugt sich's voll oder wie ist es abweisend. Aber die Optik spielt eine untergeordnete Rolle.
Weil wegen der Farbe gibt es ja viele Diskussionen. Heute ich habe Radio gehört, ganz viele Umfragen und ganz viele haben sich dazu geäußert. Frauen finden es toll, Männer finden es nicht so toll, war so mein Eindruck.
Okay, aber ich glaube, ich erlaube mir den Luxus, mich nicht zu beteiligen an dieser Diskussion, ja, sondern an anderen teilzunehmen.
Gut. Ich hätte mich, oder Sie sagen ja gerade, dass das was ausmacht, so das Material, was man trägt. Ich hätte gedacht, dass man auch, wenn man ein Trikot trägt, was einem gefällt, vielleicht irgendwie auch lieber das trägt. Und das,
nein,
gar nicht.
Nein,
also ist völlig egal.
Spieler, also die Trainingsklamotten sind wichtig. Und das Gewicht auch, das wurde immer, also meistens wurde es dann leichter. Mal eng anlegen, mal ein bisschen weiter. So Sachen spielen eher eine Rolle als die Optik.
Ein Trikot, was sehr beliebt ist bei ganz vielen Fans, aber auch Spielern, ist das von Bayern München. Und das haben Sie ja schon in ganz frühen Jahren tragen dürfen. 6 Jahre waren Sie alt?
7.
7 Jahre alt. Sie sind entdeckt worden in der oberbayerischen Provinz, in Ihrer Heimat, von einem Scout des FC Bayern. Und durften dann, wie gesagt, schon ganz früh das Trikot tragen. Der Vater hatte einen Bauernhof und hat Sie 2-mal die Woche und am Wochenende zum Spiel und zum Training gefahren. Und es gibt eine wunderbare Aufnahme, ein wunderbares Video von Ihnen, weil Sie nämlich auch in einem Werbespot damals mitgemacht haben. Sehr süß, der Weltmeister von morgen. Und Berti Fuchs hat sie dann tatsächlich mitgenommen, ne?
Ja,
nach Portugal.
Was war das erste Testländerspiel unter seiner Regie quasi. Ich durfte mitfliegen mit meinem Papa zusammen, das Abschlusstraining schauen, durfte mit der Mannschaft Mittagessen, Fotos machen. Es war für mich sensationell.
Es war doch die 90er-Mannschaft mit Augenthaler, Lothar Matthäus.
Genau, Jürgen Klinsmann, Rudi
alle
Völler.
Ihre großen Idole.
Ja, klar, es war Wahnsinn. Und mein erster Fernsehauftritt. Und hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich heute dann hier sitzen.
Und da, glaube ich, auch die erste Reise. Ne? Sie kamen ja, wie gesagt, vom Hof, 7 Kinder, 7 Geschwister, 6 Geschwister. Da war nicht viel mit Reisen.
Nee. Ich war nie im Urlaub mit meinen Eltern, gab keine Zeit dazu. Ja. Ich habe ja auch dann viel Fußball gespielt. Und diese Reise war in so vielerlei Hinsicht besonders für mich und hat mich wahrscheinlich auch motiviert, dran zu bleiben und mehr davon zu kriegen von dem Profifußball.
Und wahrscheinlich haben Sie auch damals, wenn Sie nicht auf den Platz gekickt haben, gegen Scheugentor gekickt.
Klar. Ja, das Gute war, ich habe 5 ältere Brüder. Es hat meistens
hat
jemand
Zeit. Team.
Genau, fast ein eigenes Team, dass jemand mit mir gespielt hat. Und wenn keiner Zeit hatte, habe ich gegen die Silowand geschossen, gegen das Haustor oder was auch immer da war. Mir war nicht langweilig.
Die Kühe verrückt gemacht, weil Sie hatten ja hauptsächlich Kühe. Ne?
Richtig, ja.
Sie sind dann mit 18, so lange blieben Sie bei Bayern München, sind Sie nach England gegangen. Und das fanden nicht alle so lustig, glaube ich, ne?
Nee.
Bei den Bayern, aber Sie haben es dann trotzdem gemacht und dann sind Sie nach Stuttgart gegangen und da haben Sie das vielleicht schönste oder wichtigste Tor Ihrer Karriere geschossen, 2007. Super Gefühl, denke ich mir auch, wenn so ein ganzes Stadion dann natürlich außer sich ist, weil Sie ja die Mannschaft zum deutschen Meister geschossen haben.
Ja, weil ich ja auch davon geträumt habe, in dem Moment, wo ich Profi war, war das nächste Ziel, Nationalmannschaft oder einen Titel zu holen und dann war ich beim VfB Stuttgart. Und als wir die Meisterschaft geholt haben, war das ein Ausnahmezustand. Und das ist für mich auch eine Bestätigung der Arbeit. Früher habe ich das Haus kaputt geschossen und da musste ich ja irgendwie was zurückzahlen. Und ich glaube, meine Familie war ja auch stolz dann drauf. Sie waren dabei, sie haben zugeschaut. Und es war für mich eine Art, was zurückzugeben und eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ihre Familie fand dies eigentlich gut oder lustig, dass Sie nach England gegangen sind mit 18? Und warum sind Sie überhaupt gegangen?
Unterschiedlich. Die Eltern waren eher besorgt, weil ich mit 18 Jahren schon weggegangen bin ins Ausland. Eher die Sorge, ich wäre vielleicht nicht reif dafür. Meine Geschwister eher aus der Sicht, okay, das könnte der Weg zum Profi werden. Mhm. Aber ich habe immer gespürt, ich werde unterstützt und sie haben mich besucht und das habe ich einfach gemerkt. Und das heißt für mich auch hart arbeiten. Ich möchte, dass es zum Erfolg kommt, um dann uns allen auch eine gute Zeit zu bescheren.
Diese Zeit in England, würden Sie es im Nachhinein noch mal so machen? Und was bedeutet die Ihnen vielleicht auch so im Nachhinein, wenn Sie drauf schauen?
Das war eines der größten und wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Das hat mich geprägt. Ich bin erwachsen geworden, ich bin Profi geworden. Und einfach auf eigenen Beinen zu stehen, war wichtig. Die Sprache gelernt und auch eine Form des Selbstbewusstseins bekommen, das heute noch nachwirkt. Und eben der Spitzname ist geblieben.
Ja.
Ich würde es sofort wieder machen. Und es hat mich auch neugierig gemacht, nachzufragen, Dinge zu lernen, zu hinterfragen. Ich war zum ersten Mal Ausländer. Das war auch sehr, sehr prägend.
Mhm.
Ich wurde damals mit Vorurteilen konfrontiert und auch das hat mich dann ein Leben lang und bis heute begleitet.
Was waren das damals für Vorurteile?
Die üblichen Vorurteile Deutschen.
Deutsche.
Ja, was sie essen, dass sie ständig Bier trinken, dass sie nur so Schlagermusik hören. All diese Sachen. Und dann denkt man schon, wo kommt das eigentlich her? Im Fußballkontext gab es damals diese so Kriegsrhetorik, Panzer und was weiß ich nicht alles. Also irgendwie furchtbar. Und das aufzubrechen, zu sagen, nein, ich entspreche nicht diesem Klischee, obwohl ich gegen manche Klischees auch nichts habe. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit.
Also im Grunde waren Sie damals schon Botschafter.
Ja, ohne es wirklich zu wollen, aber ja. Ich bin hineingewachsen und fand es später auch wirklich gut.
Am Ende Ihrer Profispielerkarriere haben Sie ja etwas sehr Besonderes getan. Sie haben sich als homosexuell geoutet und erstaunlicherweise ist das auch heute, 10 Jahre später, nicht selbstverständlich.
Ich bin auch kurz zusammengezuckt. Zwei sind mir aufgefallen. Also erstmal vieles war positiv, ja. Aber die erste, wenn es immer heißt, naja, Hauptsache sie spielen gut und helfen uns zum Aufstieg. Nein, die können auch schlecht spielen. Und trotzdem darf die sexuelle Orientierung nicht Grund für Diskriminierung sein. Ja. Das war das Erste. Und wenn jemand vor der Kamera sagt, in der Bibel steht, dass es nicht geht und es gibt Adam und Eva und nicht Adam und Adam, dann denke ich mir, okay, Respekt, das ist, wird immer noch so gesagt. Leute denken so. Ich will jetzt nicht per se verurteilen, aber ich glaube nicht, dass das die Legitimation ist, andere zu diskriminieren. Wenn andere denken, Adam und Adam ist auch okay, dann lass die bitte so sein. Und nicht, die Bibel gibt mir vor, andere auszugrenzen, nur weil sie sich nicht an die Bibel halten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Und es war ja auch keiner dabei, als ich Adam und Adam oder Adam und Eva getroffen habe.
Das ist richtig.
Ne?
Ja, genau. Und gerade Religion spielt dann schon eine Rolle. Ich habe das auch erlebt, dass religiöse Vorstellungen oft dazu führen, Menschen eben so zu bewerten, in Schubladen zu stecken. Und das hat mich schon irritiert.
Wir sind in einer Umkleidekabine. Wie viele Stunden haben Sie wohl in solchen Kabinen verbracht in Ihrem Leben?
Es waren unzählige Stunden. Ich war gern da. Ich habe es geliebt. Ich habe wirklich Fußball geliebt und war auch gern so in dieser Kameradschaft im Team unterwegs. Manchmal beroch es irgendwie unangenehm.
Das gehört auch dazu.
Ja, so ist es. Aber es gehört dazu.
In so einer Kabine wird ja auch viel geredet. Übers Spiel, vorm Spiel, nach dem Spiel. Auch gefeiert?
Auch gefeiert, ja. Ja. So, manchmal sogar ein bisschen so wie Amateurspieler das machen, ja. Nachher noch ein Bier trinken in der Kabine oder wenn nicht in der Kabine, dann im Bus. Ich fand das ganz, ganz angenehm. Ich meine, das gehört dazu, wenn man erfolgreich ist, dann soll man ja auch mal feiern.
Sie haben in Ihrer aktiven Karriere nie gesagt, dass Sie homosexuell sind. Gab es Gerüchte, auch mal in so einer Kabine, Sprüche?
Ich habe nichts wahrgenommen, wirklich nicht. Also ich habe ja nicht ständig rumgehört und versucht, es in Erfahrung zu bringen, aber mir war nichts dergleichen bewusst. Ich hatte aber schon in den letzten Jahren meiner Karriere, war ich unsicher. Ich dachte, ist mein Verhalten, lässt es darauf schließen, gebe ich irgendwas preis, was ich nicht preisgeben möchte. Das war eine Unsicherheit, die zu dem allgemeinen Druck noch dazukommt. Weil wenn man Profi ist, ist man ohnehin schon unter Druck. Und dann merkst du halt plötzlich, ich bin einer von denen, über die spekuliert wird. Was mache ich jetzt? Ich fühle mich unwohl. Und trotzdem aber dann rauszugehen aus der Kabine und Leistung zu bringen, das war schon viel auf einmal.
Wie oft haben Sie gedacht, heute sage ich es. Heute sage ich einfach mal in der Kabine, Jungs, wisst ihr was? Und ich bin schwul und das ist gut so.
Das ging in Wolfsburg los. Ich war 2012 in Wolfsburg und habe mir dann schon gedacht, so, ja, jetzt überlege ich, jetzt möchte ich es aussprechen. Ich möchte schauen, wie die reagieren. Aber dann die Überlegung, rede ich zuerst mit dem Trainer? Gehe ich zum Pressesprecher, damit der vorbereitet ist? Wen von den Mannschaftskollegen spreche ich als erstes an? Und das ist dann sehr viel Kopfkino auch, das auch nicht leistungsfördernd ist. Weil man kann nicht nur seinem Impuls folgen, weil es so weitreichende Konsequenzen hat, dass ich dann halt auch Jahre gebraucht habe, um es wirklich auszusprechen.
Welche Konsequenzen haben Sie befürchtet? Wovor hatten Sie am meisten Angst?
Naja, weil man weiß, da sind Kollegen, die würden sich unwohl fühlen, die schon mal ausgesprochen haben, mit einem schwulen Kollegen würden sie sich nicht umziehen, sie würden nicht mit dem spielen wollen. Dann denkt man, okay, das ist eine große Verantwortung. Ich bringe diese ganze Statik in dieser Mannschaft durcheinander. Vor allen Dingen, wenn ich kein Stammspieler bin, das ist so, plötzlich bin ich viel bedeutender für die Leute im Außen, als dass ich auf dem Platz der Mannschaft helfen kann. Und es war mir zu viel.
Mhm. Sie haben es dann doch irgendwann getan, und zwar nach der aktiven Karriere. Haben Sie sich da beraten lassen dahingehend, dass Sie gedacht haben, okay, es macht wirklich keinen Sinn als aktiver Spieler, ich höre erst auf und dann?
Ich habe mich in den letzten 2-3 Jahren beraten lassen und eigentlich wurde mir es immer ausgeredet. Und als ich fertig war, habe ich gesagt, mir redet es niemand mehr aus. Jetzt brauche ich nur noch Leute, die mir helfen, es umzusetzen, weil ich der Überzeugung war, die Botschaft ist immer noch wichtig. Ich kann anders darüber sprechen als die ganzen Floskeln, die im Umlauf waren. Und ich war der Überzeugung, das muss jetzt sein. Wenn ich das nicht mache, dann macht es keiner. Dann ist man irgendwie so fast größenwahnsinnig. Und jetzt muss ich es aussprechen und auch über meine Erfahrungen reden, weil hoffentlich hilft es anderen, dann auch diesen Schritt zu gehen.
Aber Sie hatten ja recht, wenn Sie es nicht machen, macht es keiner. Es hat auch seitdem keiner gemacht. 10 Jahre ist das jetzt her. Und als Sie es dann gesagt haben, Sie haben ja damals ein Interview in der Zeit gegeben, da war das Thema am nächsten Tag. Sie waren sogar Bericht in der Tagesschau und in den Tagesthemen.
Hitzelsperger hat sich heute geoutet, hat im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit über seine Homosexualität gesprochen, will das Thema Homosexualität und Fußball aus dem Abseits holen. 6 Jahre brauchte der Sportler, um darüber reden zu können. Lange schwieg er. Wer ein Gefühl für die Stimmung in einer Mannschaft hat, der weiß einfach, was angesagt ist. Der Gruppenzwang kann enorm sein.
10 Jahre, wie gesagt, ist her. Das muss für Sie ja auch Wahnsinn gewesen sein, die Reaktion. Haben Sie damit gerechnet, wie groß das dann doch wird, diese Nachricht, und welche Wellen das schlägt?
Ich hatte eine Ahnung, dass darüber berichtet wird, aber die Dimension konnte ich nicht abschätzen. Mir war klar, ich bin Ex-Fußballer, ich habe in den Jahren davor keine Rolle mehr gespielt, ich war kein Nationalspieler mehr, aber ich habe die Jahre auch vernommen, dass viel spekuliert wird und sich, wie heute auch, sagt, warum outet sich keiner? Und so musste ich vorbereitet sein. Ich hatte eine PR-Agentur an meiner Seite. Es war alles hergerichtet. Und dann, als auf den Knopf gedrückt wurde, die Botschaft draußen war, stand mein Handy nicht mehr still. Und es war aber so ein gutes Gefühl. So Aufmerksamkeit, aber sehr positive Aufmerksamkeit, die mir gut getan hat. Bestätigung, das, was ich gerade getan habe, war richtig.
Ich nehme an, Ihr engster Freundeskreis wusste es ohnehin. Wie war es mit der Familie, mit den Eltern? Wussten die es? Oder haben die es dann auch um die Tagesschau erfahren?
Nein, das wäre furchtbar gewesen. Also es war mir extrem wichtig, dass meine Eltern das von mir erfahren und nicht aus der Zeitung. Mhm. Ich wollte natürlich nicht geoutet werden. Ich kannte das von anderen und das ist schrecklich. Mhm. Also habe ich mit meinen Eltern gesprochen an einem Abend, habe ihnen das so schonend wie möglich beigebracht. Ich habe mein Bestes gegeben. Und es, so wie ich aufgewachsen bin, war das schon ein Bruch. War mir klar, aber meine Eltern sind sehr super damit umgegangen. Bis zum heutigen Tag haben wir ein sehr gutes Verhältnis und da bin ich ihnen auch dankbar, weil ich weiß, ich habe ihnen einiges zugemutet.
Ist Ihnen eine Last vom Herzen gefallen, als Sie es dann gesagt haben? Also haben Sie da erst gemerkt, wie sehr Sie das doch belastet hat, dass Sie eben die ganze Zeit was vorgegeben haben, was eben so nicht war?
Ich habe nicht mein ganzes Leben darunter gelitten. Ich habe in der Anfangszeit meiner Karriere ging es mir wirklich super. Ich war erfolgreich, ich habe gespielt, alles war gut. Das waren die letzten paar Jahre, wo ich gemerkt habe, ich bin anders und ich kann das nicht mehr vor mir wegschieben, weil es durfte eigentlich nicht sein und was nicht sein darf, ist dann auch nicht. Und dann kam die Erkenntnis, es ist einfach so. Ich muss es jetzt adressieren und dann war das Gespräch mit den Eltern entscheidend. Dann war klar, jetzt kann mir nicht mehr viel passieren und die Botschaft nach außen ist eher so, jetzt kann ich noch was bewirken für Menschen, die ich gar nicht kenne, in der Öffentlichkeit meine Plattform nutzen, um anderen zu helfen, so wie mir prominente Menschen vorher geholfen haben, dass ich überhaupt so weit gekommen bin.
Sie haben vielen Menschen geholfen und Sie helfen immer noch vielen Menschen. Sie sind da ja auch Vorbild und dieser Mut wird ja damit auch belohnt, dass Sie auch sehr viel positives Feedback bekommen und ja auch mittlerweile Botschafter für Vielfalt sind für den DFB und da auch ganz tolle Arbeit leisten. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass auch in diesen 10 Jahren, in denen Sie es jetzt gesagt haben und wir mittlerweile auch einen homosexuellen Außenminister hatten und Berliner Bürgermeister, es immer noch keinen Fußballer im Profibereich gesagt hat, weil von der Statistik, von der Wahrscheinlichkeit bei 250.000 aktiven Spielern weltweit müssten es ja doch ein paar sein, die auch schwul sind.
Ja, meine Geschichte ist eben die, dass dieses Kabinenumfeld für mich eine Belastung war. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum ich nicht gesprochen habe. Mich würde es auch interessieren, warum andere nicht reden. Eine Erklärung kann sein, dass man als Fußballprofi wird das Leben so verdichtet auf diese 10, 15 Jahre Profi-Dasein. Da muss man sein Geld verdienen, dann kann man davon leben. Und quasi danach existiert kein Leben mehr. Und wenn man merkt, dass man nur so kurz Zeit hat, sein Geld zu verdienen, dann braucht man keine weiteren Störfaktoren. Und das kann einer sein. Man weiß nicht, wie es danach weitergeht. Und die Sorge davor ist viel zu groß, dass dieses Profi-Dasein dann abrupt endet, man nicht mehr so viel Geld verdient, nicht mehr diesen Status hat. Und das könnte möglicherweise Leute abhalten.
Interessant finde ich, dass es bei den Frauen, bei den Profifußballerinnen so ganz anders ist. Die gehen da völlig normal, die brauchen auch kein Outing. Die sagen einfach dann, die reden von ihrer Frau und dann ist klar, dass sie einen gleichgeschlechtlichen Partnerin haben, dass die das so viel lockerer nehmen und nicht so ein Geschiss machen, sag ich mal, wie die Männer, oder?
Es ist sehr erfreulich, dass im Frauenfußball das überhaupt kein Problem darstellt. Und den Vergleich gibt es dann immer wieder. Denn Frauenfußball kämpft mit anderen Themen. Sie gewinnen aber gerade ein Momentum.
Vor allem auch mit weniger Geld, was sie für ihre Leistung
weniger
kriegen.
Geld, richtig. Aber sie bekommen mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, es geht darum, jetzt Geld gut zu investieren in Infrastruktur, in die Förderung von Mädchen- und Frauenfußball. Und ich sehe das auf einem guten Weg. Und erfreulicherweise ist diese Diskussion oder die Tabuisierung von Homosexualität existiert im Frauenfußball nicht.
Wäre schön, wenn es eben auch beim Männerfußball irgendwann was ganz Selbstverständliches ist. In den 10 Jahren nach Ihrem Outing ist bei Ihnen persönlich viel passiert. Es gibt eine Karriere nach der Karriere und Sie waren unter anderem im Vorstand des VfB Stuttgart, sind Experte, unter anderem bei Sky, und Sie sind Teil eines Investorenteams, und zwar in Dänemark.
Ja, klar, tut es gut. Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Und es ist ein Geschäft, einerseits im Fußball zu arbeiten, aber dann, wenn darüber hinaus eine Freundschaft entsteht, dann ist es umso schöner. Und uns treibt, glaube ich, das Gleiche an. Wir wollen erfolgreich sein. Und Joachim hat das super beschrieben gerade. Ich muss es nicht wiederholen. Und das jetzt in Dänemark. Wir haben gesagt, wie wir das machen würden. Yeah. Die Leute vor Ort sagten, wir wollen das auch so, wir machen das zusammen, weil dieses Investoren-Label hier in Deutschland natürlich ein schlechtes Image hat, und wir versuchen das gut zu machen, respektvoll und transparent. Das haben wir bisher gut hingekriegt. Wir wissen aber auch, Joachim und Bernhard Peters, der auch dabei ist, die waren beim HSV, ich war beim VfB Stuttgart, wir kennen Traditionsvereine, wissen, was sie für Vorzüge haben, aber auch, wo Probleme liegen können.
Und die Fans in Dänemark freuen sich auch, anders als die Fans hier in Deutschland, wo ja Investoren, Sie haben es ja angesprochen, die Idee des DFB, Investoren reinzuholen, in die Liga überhaupt nicht gut angekommen ist.
Die freuen sich, wenn wir Erfolg haben. Die freuen sich, wenn wir das machen, wovon wir gesprochen haben, als wir begonnen haben. Und bisher hat der Austausch gut funktioniert. Das, was ich meine, das können wir anbieten. Mhm. Wenn ihr das gut findet, dann lasst uns zusammenarbeiten. Aber wissen wir auch, wenn der Erfolg ausbleibt, dann wird es Kritik geben. Aber wir wollen es gar nicht so weit kommen lassen.
Was heißt für Sie jetzt beratend tätig sein? Sind Sie oft da oder suchen Sie den Trainer aus, suchen Sie die Spieler aus, organisieren Sie die Transfers? Was machen Sie da genau?
Ich bin regelmäßig vor Ort, ich würde sagen einmal im Monat. Ich bin auch im Aufsichtsrat aufgrund des Amtes schon mal präsent immer wieder, schaue mir die Spiele regelmäßig an, spreche mit den Verantwortlichen vor Ort. Also ganz normales Engagement bei diesem Club, so gut ich kann. Wir sind eine Gruppe von 6 Leuten, wo jeder seine Kompetenz einbringt, und fühle mich sehr wohl. Seit einem Jahr sind wir circa dabei.
Und so ein Gewinn oder so eine Rendite für so ein Invest würde darin liegen, dass Sie gute Spieler haben, die Sie dann eventuell transferieren in andere Clubs?
Wenn man Spielertransfers macht, dann geht das Geld natürlich an den Club. Was man heute bei Investoren, wenn man darüber spricht, wenn es ans Geld verdienen geht, nur wenn man seine Anteile wieder verkauft. Mhm. Aber wir sprechen jetzt gar nicht darüber. Wir haben doch gerade erst begonnen. Mhm. Und wir sagen auch, Talententwicklung ist ein wesentlicher Baustein unserer Arbeit. Talententwicklung braucht Zeit. Wir haben die Zeit. Die Leute brauchen Geduld mit uns. Und deswegen fangen wir jetzt nicht an, darüber zu sprechen, wie wir Geld verdienen mit einem Verkauf. Aber klassische Spielertransfers, das Geld kommt der Mannschaft, dem Verein zugute und nicht uns.
Ihr Buch, Thomas, heißt ja Mutproben. Und über eine Mutprobe haben wir schon gesprochen. Was waren denn die anderen Mutproben? Denn was ich interessant finde auch im Buch, ist, dass Sie beschreiben, Profifußball, das klingt natürlich toll, das wollen auch ganz viele, aber das bedeutet auch teilweise viel einstecken müssen, nicht nur, wenn man sich outet und auf der Ersatzbank sitzen tut weh. Was war für Sie, worin bestehen die Mutproben?
Das erste war der Wechsel nach England, wurde schon angesprochen, und dieses Coming Out sowieso. Ich habe vor einem Jahr ein Restaurant übernommen in London. Da musste ich auch sagen, soll ich das wirklich machen? Es ist schon noch mal eine Verantwortung, dort ist auch Personal, ich habe Geld investiert, und das Gastronomie. Alle sagen dir irgendwie, mach es nicht, zu großes Risiko. Und dann packt mich der Ehrgeiz, und ich merke auch, das brauche ich schon immer wieder. Ich möchte mich nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, mach nur noch einfache Sachen. Und wer da schon mal war in London, kann sich vorstellen, dass die Konkurrenz da groß ist. Und das ist auch eine Form von Mut, dieses eher finanzielle Risiko einzugehen.
Aber das finde ich auch wirklich erstaunlich, dieses große Spektrum, was Sie bedienen oder wofür Sie sich interessieren, wo Sie Mut zeigen.
Ja, weil ich im Fußball, es macht mir große Freude, und die Freiheit, die ich dadurch gewonnen habe, möchte ich auch nutzen. Für mich war es keine Option, einer Tätigkeit mein ganzes Leben lang nachzugehen. Und dieses Glück, das ich ja mir ein Stück weit erarbeitet habe, bin ich vielfältig interessiert. Und wenn es eine Option gibt, die mich reizt, dann mache ich das. Vielleicht denke ich in 2, 3 Jahren anders darüber. Aber momentan, so wie ich aufgestellt bin, sage ich, das ist gut, mir gefällt es, und ich mache weiter so.
Ja, und ich habe das Gefühl, Sie sind jetzt auch wirklich Ihr eigener Herr. Wenn man natürlich im Profifußball ist, dann ist man von vielen Faktoren abhängig, auch ob man spielen darf oder nicht. Von Trainern, Sie beschreiben auch Ihre Zeit in Rom, die überhaupt nicht einfach war, ne?
Man ist als Spieler schon noch abhängig von Trainern. Wenn man das aber jahrelang so erzählt, dann muss man sich selber fragen, ob man nicht mal was besser machen könnte. Also man ist da nicht nur Getriebener oder Opfer, wenn es schlecht läuft, sondern jemand, der hart arbeitet jeden Tag, da glaube ich daran, wird sich früher oder später mal durchsetzen. Mhm. Aber es kann auch unglückliche Umstände geben. Und das habe ich erlebt in der Karriere. Es lief mal gut, dann noch mal ein bisschen Pech gehabt mit Trainerwechseln, schlechter Leistung. So, unterm Strich, es war gut. Und jetzt bin ich nur noch allein für mich verantwortlich. Und das erhöht den Reiz an dem Ganzen.
Sie strahlen, ich habe das Gefühl, richtige Entscheidung. Es läuft im Leben. Es ist Freitag und da haben wir in der Regel nicht nur tolle Gäste, sondern auch einen tollen Lieblingskollegen am Start. The one and only Profi am heimischen Herd, Rainer Sass. Das schmeckt.
Servus, grüß Gott, hallo meine Damen und Herren. Wir machen heute zusammen Spitzkohle und mal ganz, ganz anders Gewürz. Mit Vanille, mit Mango, mit bisschen Ingwer. Und Spitzkohl bekommen Sie das ganze Jahr in solchen Qualitäten eigentlich überall, entweder aus Deutschland oder Spanien. Und Sie bekommen ihn auch so klein und fein. So will ich ihn haben. In der Pfanne ist Butterschmalz und ein bisschen Rapsöl. Und das spritzt jetzt so ein ganz klein bisschen. Und da werden die Köpfe eingebraten. Halbiert, das sehen Sie, und dann werden Sie auch schon mit ein ganz klein bisschen Chili, mit ein ganz klein bisschen Zucker und vor allen Dingen mit ein bisschen Salz gewürzt. Und ich will auch ein bisschen Röstaromen haben. Und die Röstaromen sehen bei mir und beim Spitzkohl so aus. Gucken Sie sich das an. Da, richtig schön angebraten. Und hier auch noch mal einmal wenden. Das darf auch so knacken hier. Wunderschön. Und so geht es. Pfanne rein, Pfanne raus. Und nach der Anbratphase raus aus der Pfanne und hier an der Seite parken. Gucken Sie sich das an, das ist wunderschön angebraten hier. Auch das einzelne Blatt dazu und das da rein. Und in diesen Sud kommt noch mal einmal ein bisschen frisches, in diesen Bratsud noch mal frisches Öl. Und da kommen Frühlingszwiebeln dazu. Und zwar ein ganzes Bund, ganz, ganz fein geschnitten. Dann habe ich noch Ingwer. Das sind hier 20, 25 Gramm habe ich extra abgemessen, weil es nur so ein ganz klein bisschen was davon sein soll. Dann habe ich hier Honig und zwar so einen halben Esslöffel. Und dann habe ich noch eine angeditschte Knoblauch. 10 hier, 2 oder 3 Stück einfach so mit rein. Und das wird abgelöscht mit ganz einfacher Kokosmilch. So da rein. Und jetzt alles gut verbinden. Die Hitze runter, noch ein ganz klein bisschen Brühe da rein und da kommen, ich hatte ja gesagt, Pfanne rein, Pfanne raus, da kommen die Köpfe so wieder in diesen Sud. Und jetzt kommt Exotik ins Spiel. Und hier Mangos in so feinen Würfel geschnitten, einfach so dazugeben. Und das Ganze, meine Damen und Herren, nämlich dieser Sud, muss solch eine Konsistenz haben. 10 Minuten hat das Ganze gekocht. Jetzt kommt ein klein bisschen Luxus, denn Vanille ist sehr, sehr teuer. Also eine halbe ausgekratzte Vanillenschote, richtig schön überall hier verteilen. Jetzt kommt noch ein ganz klein bisschen Säure, wirklich nur ein Hauch. 5 bis 8 Minuten noch langsam köcheln lassen. Sie kriegen 3 Tipps und dann richtig an. So kommen Sie am einfachsten an das Fruchtfleisch der Mango. Einfach schälen, dann hier so einen kleinen Sockel schneiden. Dann sieht man, wie der Kern steht. Und dann schneidet man hier einfach runter und hat feinstes Fleisch. Den Kern von der Mango nie wegwerfen, denn da ist noch überall Fruchtfleisch dran. Entweder auslutschen oder mitschmoren. Die Reste vom Honig im Glas kriegt man immer schlecht raus. Einfach Wasser rein, schütteln und man hat eine gute Basis, Hühnervinaigrette. Kochfinale, meine Damen und Herren. Spitzkohl mit Mango, mit Kokos und Vanille. Gucken Sie sich das an. Wunderschön. Da kommt noch ein bisschen, ganz bisschen Rapsöl drauf. Im Glas habe ich einen Riesling aus Deutschland. Schönen Abend.
Dankeschön, Rainer. Wilde Mischung, würde ich sagen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben sehr interessiert zugeschaut. Entweder Sie haben Hunger oder Sie wollen das nachkochen.
Eher Zweiteres. Ja? Ich habe gar nicht so viel Hunger, genau. Aber nachkochen, wenn immer die Zeit dafür ist, gerne. Ich schaue noch mal rein.
Das heißt, Sie sind jemand, der gerne kocht?
Ich will nicht übertreiben.
Sie können ruhig schlecht kochen und trotzdem gerne kochen.
Genau, sagen wir so, ich versuche das, aber nicht, wenn Gäste da sind, sondern nur für mich. Ich will das niemandem zumuten.
Ja, Sie sind ja auch so lange jetzt bewertet worden in Ihrer Karriere von den ganzen Fans, was ja auch nicht immer leicht ist, ne? Wenn man da als Spieler auf dem Platz ist und je nachdem, was man hört.
Essen brauche ich das nicht.
Nee, eben, das hört dann irgendwann mal auf, bewertet zu werden. In 3 Monaten ist Anpfiff bei der Europameisterschaft jetzt in München. Werden Sie dabei sein im Stadion?
Davon gehe ich mal aus. Ja. Mhm. Also ich freue mich echt auf das Turnier und mal schauen, in welcher Funktion ich dann auch dabei bin. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da oft mit am Start bin.
Auch eventuell als Kommentator. Ich meine, im Moment sind Sie ja Botschafter der EM. Was ist da Ihr Job genau?
Das ist im Auftrag vom Auswärtigen Amt. Da bin ich einer von mehreren Botschaftern. Wir bereisen die Teilnehmerländer. Habe da ein paar Reisen vor mir. Genau dasselbe. Ist für mich eine große Auszeichnung, dass ich dabei sein kann. Einfach die Werte von Deutschland, die Außenministerin hat das damals auch gesagt, wollen wir im Ausland vertreten und auch signalisieren. Wir freuen uns auf die Gäste, auf die Besucher. Ja. Und dann, wenn es losgeht in München am 14. Juni, eben als Kommentator vielleicht, da sind wir gerade noch in Gesprächen, aber ich bin guter Dinge.
Ich finde es auch toll, dass Sie als Botschafter für Vielfalt auch an Schulen gehen, ne? Und immer wieder mit Jugendlichen darüber reden, wie es ist, wenn man sich outet oder wenn man halt das Gefühl hat, man ist anders als die anderen.
Ja, das ist super. Ja. Das macht total Spaß, weil ich auch der Überzeugung bin, die hören noch zu. Das ist eine Phase im Leben bei den meisten, wo die auch anfangen nachzudenken, wo sie Fragen haben, die sie vielleicht nicht den Eltern stellen. Und wenn die mich sehen und können vielleicht nachschauen, dass ich mal prominent war oder Fußball gespielt habe oder sonst was. Und was ich da sage, kann eine Wirkung haben. Und so einen Einfluss zu haben, finde ich Gold wert und bin immer wieder froh, wenn ich das machen kann. Oft im natürlich geschlossenen Raum. Die Leute sind sehr dankbar und das ist sehr schön.
Sehr, sehr wichtig. Und hoffentlich ist es irgendwann auch kein Thema mehr. Wir müssen da gar nicht mehr drüber sprechen. Sie sind ja erst 41, ist das richtig?
Richtig,
ja. Und haben schon so viel gemacht, investiert jetzt auch, wie gesagt, in Dänemark, im Restaurant. Was kommt da noch?
Ich weiß, alles, was ich mache, weiter gut.
Aber es ist noch was auf der Bucketlist, ne? Ich habe das Gefühl, Sie haben noch Ideen.
Ja, Essen zu probieren in der ganzen Welt, ja? Also, da bin ich weiterhin neugierig. Aber das, was ich mache, einfach gut zu machen. Mhm. Aalborg hat gerade erst begonnen und ich habe die Zeit beim VfB im Vorstand, Vorstandsvorsitzender, das hat mich sehr geprägt und da habe ich auch viel gelernt.
Thomas Hitzesberger, vielen Dank, war ein schönes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass Sie zu uns gekommen sind. Guten Flug zurück nach München und von morgen freuen wir uns auch, kommt Sabine Trambrier, Schauspieler. Er spielt Kafka in einem neuen Kinofilm. Sehr spannend. Also morgen 18:45 Uhr hier bei das. Tschüss. Ciao.